Was kommt heute noch so? Erstens, dieser Grundgedanke, Israel Gottes große Liebe, wo wir ein bisschen über den Bund reden werden, über den Segen und Fluch, den Gott dem Volk Israel vorgelegt hat, über Israels Untreue, die wir vor allem in diesem Hosea-Text eben drinnen haben, und relativ kurz über die Folgen, was dann da rauskommt. Dann schauen wir uns kurz an, was hat Hosea eigentlich mit dem Palmsonntag zu tun? Hat mich selber überrascht, aber es ist so. Dann ein kurzer Ausflug dahin, dass wir Gottes große Liebe sind. Und was fangen wir jetzt vielleicht praktisch im Alltag mit Hosea 2 an? Da machen wir nochmal eins zurück. Also vor zwei Sonntagen haben wir schon mit Hosea angefangen. Und ich habe sicher schon gemerkt, dass uns die Texte, die wir da lesen, ein bisschen in Unruhe bringen. Dass man da nicht so einfach ganz ruhig darüber ist. Und auch der Text, den wir heute haben, der ist einer, der uns in Unruhe bringen wird. Es ist definitiv nicht der heftigste Text in der Bibel, den es gibt zu dem Thema. Also der Hesekiel ist da doch noch schärfer. Und doch ist dieser Text ganz was Besonderes. Weil Gott sagt uns da drin was, nämlich wie es er mit seiner großen Liebe dem Volk Israel ergeht. Und das ist für mich so der Hintergrund, warum man diesen Text da eigentlich verstehen kann. Ich lese noch mal vor. Hosea 2, Vers 4 bis 15. Rechtet mit eurer Mutter, rechtet. Sie ist ja nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann. Sie soll die Zeichen ihrer Hurerei von ihrem Angesicht wegtun und die Zeichen ihrer Ehebrecherei zwischen ihren Brüsten, damit ich sie nicht nackt ausziehe und hinstelle, wie sie war, als sie geboren wurde. Und ich sie nicht mache wie die Wüste und sie zurichte wie dürres Land und sie nicht sterben lasse vor Durst. Auch ihrer Kinder will ich mich nicht erbarmen, denn Hurenkinder sind sie. Denn Hurerei trieb ihre Mutter, schändlich führte sie sich auf, die sie getragen hat, sprach sie doch, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir Brot geben und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Trank. Darum siehe, ich versperre ihren Weg mit Dornen und ziehe eine Mauer, dass sie ihre Pfade nicht findet. Wird sie dann ihren Liebhabern nachlaufen und sie nicht einholen, nach ihnen suchen und sie nicht finden, so wird sie sagen, ich will wieder zurückkehren zu meinem ersten Mann, denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie weiß nicht, dass ich es war, der ihr Korn, Wein und Öl gab und sie überhäufte mit Silber und Gold. Das haben sie für den Baal gebraucht. Schauen wir mal. Darum nehme ich mein Korn wieder zurück zu seiner Zeit und meinen Wein zu seiner Frist und entreiße ihr meine Wolle und meinen Flachs, womit sie ihre Blöße bedeckt. Nun aber decke ich ihre Scham auf vor den Augen ihrer Liebhaber und niemand wird sie aus meiner Hand erretten. Ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, Festen, Neumonden, Sabbaten und mit all ihren Feiertagen. Ich will ihre Weinstöcke und Feigenbäume verwüsten, von denen sie sagte, das ist mein Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Ich will eine Wildnis aus ihnen machen, dass die Tiere des Feldes sie fressen. Ich will an ihr heimsuchen die Tage der Bale, an denen sie Räucheropfer darbrachte und sich mit Stirnreifen und Halsbändern schmückte und ihren Liebhabern nachlief, mich aber vergaß, spricht der Herr. So, dann nochmal das Ganze in Übersicht. Wenn man das Ganze so lesen, hat das schon eine ziemliche Wirkung auf uns. Oder? Schon, nein. Was wir lesen, ist ein Teil einer Liebesgeschichte, die so richtig schief geht. Wenn wir uns erinnern, in Hosea 1 hat Hosea ja eine Prostituierte geheiratet, die mehrere Kinder gehabt hat schon und mit ihrer Familie gegründet. Und dann haben sie noch drei gemeinsame Kinder bekommen. Und im nächsten Kapitel, Hosea 3, steht dann, dass die Ehe dort nicht mehr aufrecht war. Das heißt, der Text, den wir heute so gelesen haben, ist höchstwahrscheinlich ja genau das, wie es in Hosea ergangen ist. Steht zwar nicht so explizit da, aber es ist ziemlich naheliegend, weil es eben eine Prophetie war, die der Hosea praktisch leben sollte. Gleichzeitig wissen wir, okay, das ist eine Prophetie über das, was zwischen Gott und Israel abgeht, wird in Hosea 1, Vers 2 gesagt. Das heißt, die Verse geben uns hier nicht nur einen Einblick in eine leidvolle Erfahrung, die der Hosea mit seiner Frau gemacht hat, sondern sie beschreiben uns auch eine leidvolle Erfahrung, die Gott mit seinem Volk gemacht hat. Sie lassen uns an dem Erleben von Gott, an dem, wie es ihm damit geht, teilhaben, an seiner Gefühlswelt im Endeffekt. Und so ist es auch kein Wunder, dass da jetzt wirklich harte Worte stehen, denn so hart ist die Situation, die da beschrieben wird. Gott nimmt sich kein Blatt vor den Mund und nennt die Sachen so, wie sie sind. Wir sehen die Beschreibung von einer Frau, die Geschenke ihres Mannes nimmt und sie als Kapital für ihren Beruf als Prostituierte investiert und die ganzen Gaben für ihre Liebhaber gebraucht. Und wenn sie dann Einkünfte aus der Prostitution hat, dann ist sie stolz auf ihre eigene Leistung und freut sich darüber, was sie mit ihrer Arbeit erworben hat, ohne zu bedenken, dass sie Gaben von ihrem Mann dafür verschwendet hat. Und wenn sie an ihren Mann denkt, dann denkt sie grundsätzlich nur darüber nach, okay, vielleicht läuft es mit meinem Job nicht so gut, jetzt konnte ich wieder zurückgehen, weil dann habe ich meine Notversorgung da noch, da kriege ich nur ein bisschen was. Das ist okay, da konnte ich zurückgehen. Aber ansonsten hat sie ihren Mann komplett vergessen. Der kommt in ihre Gedanken nicht vor. Das ist für uns eigentlich unvorstellbar, wie jemand sowas machen kann. Und der Gerichtsprozess mit diesem Rechten am Anfang, der hier angedeutet wird, der wäre völlig zu Recht, oder? Wenn wir uns das anschauen, wer würde seiner Frau oder seinem Mann bei so einem Verhalten nicht den Laufpass geben? Und trotzdem, und das nehme ich jetzt vorweg, wissen wir, dass diese Episode entgegen jeder Erwartung nicht das Ende dieser Liebesgeschichte ist, zwischen Gott und dem Volk Israel. Gott handelt dann doch anders, als man erwartet. Bevor wir aber jetzt weiter auf diesen Text eingehen, möchte ich nur ein bisschen ausholen, warum. Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, wie diese Liebesgeschichte angefangen hat. Weil wenn es so eine Beziehung ist, dann hofft man ja doch, dass sie irgendwann einmal besser war und nicht so, wie sie da jetzt beschrieben worden ist. Und deswegen möchte ich ein bisschen ins Alte Testament gehen und ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn es ein bisschen länger wird. Das heißt, ihr müsst sowieso heute ein bisschen Geduld haben. Wird ein bisschen länger, aber ich glaube, es ist wichtig. Israel, Gottes große Liebe. Bei uns in der Gemeinde, und das haben wir heute schon gehört, beschäftigen wir uns ja mit der Gemeinde als Braut Christi. Aber wie bei so vielen Sachen hat Gott das im Alten Testament schon vorweggenommen. Der Grundstein für die Beziehung zwischen Gottes Volk und Gott ist im Alten Testament schon gelegt und wird im Neuen Testament erfüllt. Und in vielen Büchern der Bibel, vor allem in den Propheten, wird Israel als die Braut Gottes beschrieben. Und die Liebesgeschichte beginnt damit, dass Gott das Volk Israel erwählt und errettet aus Ägypten. Nicht deswegen, weil sie das beste und das schönste und das größte Volk waren, sondern weil er sie geliebt hat. Und das wird in 5. Mose 4, Vers 37 bis 38 beschrieben. Weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen erwählt hat, hat er dich aus Ägypten herausgeführt, mit seinem Angesicht durch seine große Kraft, damit er vor dir Herr Völker vertriebe, die größer und stärker sind als du, und dich hineinbrächte, um dir ihr Land zum Erbteil zu geben, wie es jetzt ist. Und diese Liebe hat das Volk erwidert. Gott selber sagt es in Jeremia 2, Vers 2 bis 3, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgest in der Wüste, im Lande, da man nicht sieht. Da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Wer davon essen wollte, machte sich schuldig und Unheil musste über ihn kommen, spricht der Herr. Dann sind sie gemeinsam durch die Wüste gezogen und es war, wie wir alle wissen, nicht immer nur eine schöne Zeit, aber es war eine Zeit der Liebe und steht auch mehr davon in 5. Mose 4, 37 bis 38 zum Beispiel. Ja, aber letzten Endes, Israel war für Gott nicht irgendein Volk. Es war sein erwähltes und sein geliebtes Volk. Sein Volk, das er sie aus den Nationen herausgerufen hat und das er gewollt hat. Und wenn man sich andere Prophetentexte anschaut, in Hesekiel zum Beispiel, wird das Volk Israel als eine sehr schöne junge Frau beschrieben, die Gott gerettet hat und die er geworben hat und die dann sein geworden ist. Und falls sich jemand fragt, wer denn jetzt diese Tochter Zion ist, die da besungen worden ist, das ist genau diese schöne Tochter, um die es da geht, die Braut Gottes. zwar diese Liebe, aber nicht nur irgendeine kurze romantische Episode, eine kleine Liebelei, ein kleines Gespusi, sondern sie ist auf Dauer angelegt gewesen. Sie ist mit einem Bund besiegelt worden, den man eigentlich als Verlobung sehen kann. Mit allem dem, was in der damaligen Zeit üblich war. Eine Verlobung wurde damals durch einen Ehevertrag geregelt und der unterscheidet sich ein bisschen von dem, was man heute als Ehevertrag versteht. Weil heute dreht sich ein Ehevertrag ja vor allem darum, wie man gut aus der Ehe wieder rauskommt. Und im damaligen Sinn ist es darum gegangen, wie man gut in diese Ehe hineinkommt, wie es in dieser Ehe ausschaut. Zum Beispiel wurde da die Mitgift geregelt, der Brautpreis wurde geregelt, die Leute, die beteiligt sind. Das ist ganz wichtig, ne? Und ab der Unterzeichnung von so einem Vertrag war die Verlobung vollzogen. Die Ehe war letztlich eigentlich schon vertraglich festgelegt, quasi standesamtlich. Sie war jedoch noch nicht voll in Kraft. Das ist erst später passiert, wann die Braut vom Bräutigam dann heimgeholt worden ist und sie in ein gemeinsames Haus gezogen sind. Trotzdem, die Ehe war schon gültig ab diesem Zeitpunkt. Und wenn es einen Ehebruch gegeben hat und Untreue gegeben hat, dann ist das auch verurteilt worden, genauso wie es in einer Ehe schon passiert worden war. Und wenn man jetzt diesen Bund am Sinai nimmt, dann entspricht es so einer Verlobung. Es beginnt mit einem Zuruf Gottes vom Sinai hinunter an den Mose, der die Aufgabe als Heiratsvermittler wahrnimmt und hin und her pilgern muss und die Nachrichten ausrichten muss. Und das Volk, die Braut, die sprechen für sich selbst. Die Verhandlungen beginnen im 2. Mose 19, Vers 7 und 8. Mose kam und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volks dem Herrn wieder. Sozusagen die Einleitung zur Verhandlung. Wollen wir überhaupt? Ja, wir wollen. Das Volk hat zugestimmt und dann kommt der vertragliche Teil. Worum geht es denn eigentlich? Und das beginnt mit 2. Mose 20, Vers 2 bis 3. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Ehevertrag beginnt mit der Vorstellung der Vertragspartner, Gott, der das Volk aus Ägypten geführt hat und das Volk, was aus Ägypten geführt wurde. Und als erste Grundlage wird das dargestellt, was in einer Ehe eigentlich vollkommen normal ist. Exklusivität. Man ist miteinander verheiratet und nicht mit anderen. Es gibt keine anderen Götter für das Volk Israel. Es gibt nur den einen. Dann kommen noch weitere Teile dieses Vertrages und wenn man sich die anschaut, wenn man die 10 Gebote kennt, kommt man drauf, okay, spannend, der Bund, der hier beschrieben wird, trat sich zwar am Anfang um die Beziehung zu Gott, aber in den weiteren Geboten geht es eigentlich um die Beziehung zu anderen Menschen. Ist eigentlich komisch, dass es in einem Ehevertrag, wo es um die zwei Partner geht, auch um andere geht, oder? Kommen wir später noch ein bisschen drauf zurück, glaube ich. Dann kommen noch einige andere Gebote und Vorschriften und nachdem das Ganze verkündet worden ist, wird das Volk noch einmal befragt. Das heißt, es geht nicht so, ja, ja, am Anfang gewusst und nicht gewusst, worauf sie sich einlassen haben, sondern sie haben nochmal geantwortet. Mose kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete alles Volk mit einer Stimme. Alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und diese Zusage wurde damals, wie üblich, mit dem Blut eines Opfertiers besiegelt und als Versprechen bekräftigt. Und was man damals natürlich auch sofort gemacht hat, ist ein Festmahl danach feiern, weil das gehört schon dazu zu einem Vertrag. Und Gott selbst hat diesen Bund dann auch bekräftigt, in 2. Mose 34, 10. Und der Herr sprach, siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Gehen wir einen Schritt weiter. Es ist aber nicht so, dass es ganz optional ist, diesen Bund zu halten, sondern später wird in 5. Mose das noch ein bisschen erläutert und der Bund wird nochmal bekräftigt, es wird auch das Volk nochmal befragt und es werden ein paar Details festgelegt, die relativ wichtig sind für den ganzen Bund. Worum geht es in dem Bund? Was ist das, was wirklich wichtig ist? Der wichtigste Teil, da steht in 5. Mose 6, Vers 4 und die folgenden. Und es ist das Glaubensbekenntnis und das tägliche Gebet der frommen Juden. Höre Israel, Der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Durch die Verse sind die Gebetsriemen entstanden, die die Juden beim Gebet tragen. Und sie bringen eine Kapsel an ihre Türpfosten an, um sich daran zu erinnern. All das dient zur Erinnerung daran, dass sie Gott und seine Werke nicht vergessen. Und wie Jesus in Matthäus 22 dann nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, nennt er genau das. Ein Beziehungsgebot aus dem 5. Mose. Es geht um Israels Herrn, es geht um den einzigen Gott und darum, wie die Beziehung zu diesem Gott ausschauen soll. Die meisten von euch werden sich jetzt natürlich gedacht haben, wenn ich Matthäus 22 sage, das ist ja nur die Hälfte. Und das stimmt. Im 3. Mose 19, Vers 18b ist auch das vorweggenommen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Auch da sehen wir, die zwischenmenschlichen Beziehungen sind immer Teil des Bundes mit Gott. Und dieser Bund, so wie er da steht, der verlangt eine Entscheidung. Und die ist in der letzten Predigt von Uli kurz erwähnt worden. Segen und Fluch. Und Gott hat Israel erläutert, wie das Ganze ausschaut. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Gott stellt klar, was das Halten und das Brechen von dem Bund bedeutet. Der Segen wird in Kapitel 6 vom 5. Mose besprochen und zeigt, was Gott seinem Volk schenken möchte. Schutz vor Feinden, Gesundheit, viele Nachkommen, ein langes Leben, Korn, Brot, Wasser, Wein, Schafe, Kühe, Öl, Wein, Feigen, Eisen, Kupfer, Granatäpfel, Honig. Und der Fluch ist letzten Endes das genaue Gegenteil davon. Krieg und Niederlage, Krankheit, Unfruchtbarkeit, Tod, Verlust von Herde und Acker, Verlust des Reichtums, Angst, Zerstreuung als Volk und Wegnahme des Landes. Und jetzt stehen diese zwei Sachen da und man sieht, das Volk Israel nimmt es ernst und sie probieren das ja auch heute genauso noch ernst zu nehmen. Weil das, was sie als das Wichtigste nehmen, das, was sie ständig wiederholen, ist dieses höhere Israel aus 5. Mose 6, Vers 4. Das ist der Fokus, auf den sie legen und es ist auch der Fokus, den Jesus später im Neuen Testament legt, der, um den es geht. Es geht um eine Beziehung, um die Grundlage einer Liebesbeziehung. So hat das Ganze angefangen. Mit so einer Liebesbeziehung. Und jetzt, nachdem wir das gehört haben, kommen wir mal zum Hosea. Da sieht man, dass diese Liebesbeziehung eigentlich nicht mehr so funktioniert. Und der Text sagt uns, was aus dem Nordreich Israel da geworden ist. Und Ähnliches wissen wir ja, wird später im Südreich auch passieren. Aus der Liebesgeschichte ist eine Geschichte der Untreue geworden. Man kann sich natürlich fragen, wie es das so weit kommen kann und wie das dauert. Und vielleicht ist manche von euch aufgefallen, dass ja Geschichte vom Berg Sinai, von diesem Bundesschluss nicht erzählt habe. Und das ist die Geschichte vom goldenen Kalb. Das heißt, sobald dieser Bund geschlossen wurde, ist der Mose nur schnell auf den Berg gegangen, um den Vertrag auf Steintafeln auszudrucken quasi. Und in dem Moment hat das Ganze zu lang gedauert, wegen den Steintafeln vielleicht. Dann haben sie gedacht, na gut, machen wir uns einen anderen Gott. Die Untreue hat quasi am Tag nach der Verlobung schon begonnen. Und das Ganze geht eigentlich durch diese Geschichte weiter. Gott hat sie trotzdem angenommen. Und heute schauen wir uns in Hosea an, was wirklich passiert ist. Ganz viele Menschen haben sie zu dieser Zeit von Gott abgewandt. Und haben sie anderen Göttern, anderen Götzen zugewandt. Und von denen hat es ganz schön viel gegeben. Uns wird hier der Baal genannt, den es in vielen Varianten gibt. Es gibt aber nur einige andere, die Aschera, die Astarte oder den Moloch. Und die Kulte dieser Götzen haben sie vor allem um Fruchtbarkeit gedreht. Sowohl die Fruchtbarkeit des Landes, als auch die Fruchtbarkeit in der Fortpflanzung. Und ein klares Element von dieser Fruchtbarkeitskulte war immer die Tempelprostitution. Das war damals ziemlich üblich. Die Bibel benutzt hier doch relativ harte Worte dann dafür, aber die spiegeln die Wahrheit wider. Das Volk Israel hat einerseits den Bund mit Gott gebrochen und hat sie andere Götter hingegeben und andererseits gleichzeitig haben die Menschen, die Männer und Frauen, an der Tempelprostitution teilgenommen. Manche davon freiwillig, manche vielleicht nicht freiwillig, manchmal unter Zwang. Und im schlimmsten Fall, und das sehen wir dann später, wo das hinführt, 2. Chronik 33, Vers 6, endet das sogar in Menschenopfern. Was hier stattfindet, ist eine massive Abwendung, ein massiver Vertrauensbruch Gott gegenüber. Und diese Abwendung hat Auswirkungen auf die Mitmenschen. Die Ehe von Hosea war einerseits daher ein Bildnis für das, was zwischen Israel und Gott passiert ist, aber andererseits war das, wie es damals wahrscheinlich in die meisten Ehen zugegangen ist. Es hat diese Tempelprostitution gegeben und jeder, der diesen Glauben angehangen hat, musste letzten Endes daran teilnehmen. Aber was wollten sie eigentlich damit, dass sie das Ganze so betreiben? Ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir Brot geben und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Trank. Sie haben sich von diesen Kulten die Erfüllung ihrer Wünsche erwartet. Das, was sie haben wollten. Ganz praktische Dinge des Lebens. Aber das Spannende daran ist, dass jedes von diesen Elementen, was hier aufgezählt wird, ein Gegenüber hat im 5. Mose. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Brot, auf der anderen Seite Brot, Wasser, Wein wird mit Trank bezeichnet, Schafe oder Wolle, Ertrag des Ackers, hier mit Flachs, Ölbäume, hier mit Öl. Das heißt, alles, was sie erwartet haben von diesen Kulten, war genau das, was ihnen Gott schon zugesagt hat. Was er ihnen in dem Land eigentlich auch schon gegeben hat und noch viel mehr davon. Also wenn man sich jetzt den 5. Mose 7 und 8 anschaut, steht nur wesentlich mehr drin, was sie gekriegt haben. Aber sie waren damit nicht zufrieden. Sie waren vor allem damit nicht zufrieden, von wem sie es gehabt haben und von was damit verbunden war. Sie haben letzten Endes eine Kosten-Nutzen-Rechnung angeschaut und geschaut, wie sie zu diesen ganzen Dingen, die hier aufgezählt sind, kommen. Und wenn man sich diese Kosten-Nutzen-Rechnung anschaut, dann muss man, wenn man Gott nachfolgt, das Gesetz Mose im Alltag umsetzen. Und wenn man Baal nachfolgt, dann muss man halt ab und zu Opfer im Tempel bringen. Das ist nicht so schlimm, damit ist man schon fertig, kann man wieder rausgehen. Auf der linken Seite steht, dass man Gott lieben soll. Und auf der rechten Seite kann man in den Tempel gehen und dort Sex haben. Auf der linken Seite ist eine persönliche Hingabe an Gott und auf der anderen Seite kann man andere opfern. Das heißt, die Kosten für einen selber sind eigentlich nicht so gut. Und sie haben die Angebote verglichen und haben dann das genommen, was ihnen am günstigsten erschienen ist. Weil es ging ja nur darum, diese Dinge zu kriegen und nicht um diese Beziehung zu Gott. Es ging nur darum, wie komme ich zu diesen Dingen, was ist der leichteste und der beste Weg für mich dahin. Auf der einen Seite eine Beziehung mit Geboten und Verboten, die eine Lebensaufgabe sind. Und auf der anderen Seite ein paar einfache Rituale, bei denen man meistens ganz gut rauskommt. Die anderen vielleicht nicht so, aber ich zumindest. Was stattgefunden hat, ist das, dass die Beziehung zu Gott, dieses Du sollst Gott lieben, abhanden gekommen ist. Aus der Beziehung mit vielen Gaben ist eine Zweckbeziehung mit Belohnungen geworden. Aus dem Segen Gottes ist eine Bezahlung geworden, die man fürs Einhalten von den Gesetzen kriegt. Und das Gesetz war nicht mehr eine Ausdrucksform der Beziehung, sondern das Arbeitswerkzeug, um diese Bezahlung zu erhalten. Es ist zur Religion geworden. Es geht nicht mehr um Liebe, sondern um das Einhalten von Regeln. Und wenn andere Methoden, andere Regeln das gleiche Ziel bringen, dann nehmen wir halt die. Ganz pragmatisch. Und genau deswegen benutzt die Bibel auch hier das Bild von der Prostitution. Die Liebesbeziehung verschwindet und stattdessen wird Sex einfach nur zum notwendigen Mittel, um das zu kriegen, was man will, den Lohn zu kriegen, den man will. Gott als der Ehemann im Bild wird betrogen, seine Gaben werden missbraucht, er ist derjenige, der vergessen wird und ist nur noch als Notnagel vorhanden, wenn es gerade wirklich mal schlecht läuft und dann geht man vielleicht noch hin. Und was passiert dann? Das Buch Hosea sagt uns, und das kommt auch in die späteren Kapitel dann nur, was als Folge von dieser Untreue passiert ist. Gott hat seine Segensgeschenke weggenommen und ins Gegenteil verkehrt. Das Leben in Israel wurde schwer, die Äcker sind unfruchtbar geworden, das Land war kriegsgeplagt und die Probleme sind nicht nur von außen gekommen, sie sind auch von innen gekommen. Rechtsbruch, Lüge, Ungerechtigkeit, all das war an der Tagesordnung. Das Recht des Stärkeren hat geherrscht und die Schwachen sind ausgebeutet worden. In letzter Folge wurde das Nordreich Israel und später auch Juda von den Feinden überrannt und zerstreut. Aber jeder, der Gott kennt, weiß, dass ein solches Gericht nicht der Wunsch Gottes für uns ist und auch nicht der Wunsch Gottes für das Volk Israel ist. Ein Teil davon werden wir in der nächsten Predigt zu Hosea dann noch hören, aber da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen möchte ich kurz mal die Szene wechseln, von meinem Text weg hin ins Neue Testament, was ich schon angekündigt hat, was hat Hosea jetzt mit dem Palmsonntag zu tun? Am Palmsonntag erinnern wir uns an den Einzug von Jesus in Jerusalem. Ein Lied, das jeder von euch sicher jetzt sofort im Kopf hat, ist das Lied Tochter Zion, freue dich. Kommt aus Sacharja 9, Vers 9. Das haben wir vorhin schon kurz gehört. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Eigentlich ist es kein Weihnachtslied, sondern ein Palmsonntagslied. Sacharja beschreibt hier die Ankunft eines Königs, der zur Tochter Zion kommt und nach Sacharja 2, Vers 14 bei ihr wohnen wird. Wenn wir beim Bild von dieser Tochter Zion bleiben, die die Braut ist, kommt hier der Bräutigam zu ihr in einem Festzug, um sie heimzuholen. Die Verlobung aus dem dritten Buch Mose wird erfüllt. Und jetzt wissen wir alle, naja, ist nicht so passiert. Was in Wirklichkeit passiert ist, ist nicht diese Erfüllung dieser Liebesgeschichte in einer wunderbaren Hochzeit, sondern der Bräutigam ist empfangen worden in einem großen Festzug und nachher hat er ihm die Braut von anderen umbringen lassen. Wenn wir uns die Kreuzigung jetzt anschauen, dann finden wir dazu eine Verbindung zum Hosea. Und zwar wird das, was mit dieser Frau passiert, so beschrieben. Damit ich sie nicht nackt ausziehe und hinstelle, wie sie war, als sie geboren wurde. Und ich sie nicht mache wie die Wüste und sie zurichte wie dürres Land. Und sie nicht sterben lasse vor Durst. Das ist ein Vers 5, das ist ein Vers 11b. Darum nehme ich mein Korn wieder zurück zu seiner Zeit und meinen Wein zu seiner Frist und entreiße ihr meine Wolle und meinen Flachs, womit sie ihre Blöße bedeckt. Nun aber decke ich ihre Scham auf vor den Augen ihrer Liebhaber und niemand wird sie aus meiner Hand erretten. Wenn man sich die Kreuzigungsszene anschaut, dann ist es Jesus, der ausgezogen wird. Wie es damals üblich war, damit man die Leute gedemütigt hat, die gekreuzigt worden sind. Draußen vor der Stadt im dürren Land. Sein Gewand, das vermutlich aus Leinen war, wird ihm ausgezogen und es wird darum gewürfelt. Und er wird nackt ans Kreuz geschlagen und so hingestellt, für jeden sichtbar. Es ist nicht die untreue Braut, die bestraft wird. Es ist der Bräutigam, der genau diese Strafe tragt. Er ist derjenige, der nicht aus dieser Strafe gerettet wird, nicht aus der Hand Gottes gerettet wird. Und der die Schuld und die Schande tragt, die eigentlich dieser Frau gebührt hätte. Und er wird umgebracht. Aber genau wie wir es wissen, wir feiern deswegen Ostern, weil das nicht das Ende war, weil Jesus auferstanden ist und einen Neustart anbietet für die Beziehung mit Gott, fürs Volk Israel und für uns auch. Und er hat seine Liebe gezeigt und diese Liebe ist genauso wie es in 5. Mose 6, Vers 4 beschrieben ist, die ist von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen Kräften. Und nicht nur eins davon. Wenn wir jetzt also Ostern feiern, feiern wir genau das. Und dieses Angebot der Liebe, dem neuen Bund, das gilt für jeden von uns. Egal, wo wir herkommen, egal, was wir in unserem Leben schon gemacht haben, egal, ob wir vorher brav waren, unsere Fehler gut versteckt haben, oder ob wir uns so verhalten haben wie diese Frau in Hosea. Es gibt eine Vergebung, es gibt einen Neuanfang, einen neuen Bund. Und alle, die diesen Neuanfang gemacht haben, die sind Teil der erwählten Braut Christi. Und deswegen möchte ich da diesen Titel hinstellen: Wir, Gottes große Liebe. Nicht als Ersatz für das Volk Israel. Gott hat noch immer Israel als sein erwähltes Volk und er hat noch einen Plan mit ihm. Heute auch noch. Aber gleichzeitig gibt es den neuen Bund, in dem die ganze Schuld bezahlt ist. Und der mit einer Hochzeit im Himmel enden wird. Eine Liebesgeschichte mit einem guten Ende. Wie betrifft mich das jetzt heute? Was hat das mit uns als Jesus-Nachfolgern zu tun überhaupt? Ich meine, sind wir nicht ganz so schlimm unterwegs und wir wissen, dass wir schon Vergebung haben. Und das stimmt. Auf der anderen Seite sind wir uns, glaube ich, doch bewusst, dass wir in dieser Beziehung mit Jesus, wenn wir unterwegs sind, ganz schön viele Fehler machen. Und bei mir gibt es deswegen auch manche Parallele zu dem heutigen Text. Deswegen, ich formuliere jetzt die nächsten Sachen in der Ich-Form. Wenn es euch betrifft, wenn es euch was sagt, dann nehmt es für euch auch mit. Ich bin nicht treu. Auch ich stehe genauso in der Versuchung wie das Volk Israel. Am Sonntag verspreche ich Gott im Lobpreis meine Treue. Und dann kommt die Woche und am nächsten Tag ist alles zugedeckt. Ich bin ganz anders. Sicher halte ich mich an die meisten Regeln, ich bin ja ganz gut erzogen. Aber wo ist mein liebendes Vertrauen auf Gott überhaupt hin? Wo ist mein Herr Jesus hin? Versteht's mich nicht falsch, ich möchte nicht, dass man die ganze Woche auf Wolke 7 schwebt. Aber wer ist in meinem Alltag meine erste Ansprechadresse? Wo gehen meine Gedanken hin, wenn ich einen mal kurz einen freien Lauf lasse? In Offenbarung 2, Vers 4, im Schreiben an die Gemeinde in Ephesus steht: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Genauso wie das Volk Israel stehe ich in der Gefahr, dass ich diese erste Liebe verlasse. Meine Liebe zu Gott wird vielleicht nur von meinen wackeligen Gefühlen getragen. Oder sie ist vielleicht nur in meinem Verstand und ist deswegen kalt. Oder sie hat keine praktischen Auswirkungen mehr. Oder irgendwelche Kombinationen von diesen Sachen. Und ich sehe ja ganz eine klare Aufforderung in diesem Offenbarungsvers, umzukehren. Die kalte Liebe in eine verwandeln zu lassen, die nicht lau ist, sondern die heiß ist. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Geber oder Gaben. Genauso wie Israel stehe ich in der Gefahr, Gott nur mehr als denjenigen zu sehen, der Sachen gibt, von denen ich Sachen haben kann. Und dass ich mich dann nur noch um diese Sachen traue und nicht mehr um Gott selbst. Wer ist Gott eigentlich für mich? Ist er derjenige, der nur gibt? Oder ist er derjenige, auf den ich mein Vertrauen setze und mit dem ich in Beziehung stehe? Ist Jesus für mich nur ein Werkzeug, damit ich einigermaßen gutes Leben habe und am Schluss in den Himmel komme? Erfahre ich den Segen vor allem in den Dingen, die ich kriege? Oder in dem, dass ich Begegnungen mit ihm habe? Wie ist mein Gebet? Ist es ein Lob? Ist es ein Mitteilen meines Lebens? Ein Hinhören? Oder ist es eine lange Liste von Wünschen? Und wie ist es, wenn ich irgendwas nicht kriege? Was mache ich dann? Ist mir dann plötzlich jedes Mittel recht, um das doch zu haben? Liebe und Gesetz. Genauso wie beim Volk Israel, wie es denen mit dem Gesetz gegangen ist, kann es auch mir mit der Heiligung mit dem Gesetz gehen. Die Heiligung kann zum Gesetz werden. Und sie kann zum Selbstzweck werden. Nicht mehr Jesus steht im Zentrum dieser Heiligung, sondern es wird nur noch ein Gesetz, ein Einhalten von Regeln. Und es geht nur nicht mehr um das Du zu Jesus, sondern nur noch um das Was oder Wie mache ich das. Inwiefern vertausche ich da die Hauptsache und die Folge, dass die Beziehung zu Jesus die Hauptsache ist und das geheiligte Leben ist eine Folge davon? Wonach strecke ich mich aus? Alles richtig zu machen oder meinen Herrn zu lieben? Ein doppeltes Gebot. Beim Hosea haben wir gesehen, dass sich der Verlust der Liebe zu Gott, der Beziehung, in Probleme in den Beziehungen zu den Mitmenschen geäußert hat, die in dem Fall ganz schlimm waren. Die Mitmenschen sind plötzlich auch noch mehr Mittel zum Zweck gewesen. Die Bibel stellt es relativ klar im Alten und im Neuen Bund, dass eine Liebe zu Gott ohne die Liebe zum Mitmenschen gar nicht existiert. Die zwei gibt es nicht getrennt. Die Liebe zum Mitmenschen wird ohne Gott verschwinden und die Liebe zu Gott drückt sich in der Liebe zum Mitmenschen aus. Wenn sie sich nicht ausdrückt, dann ist sie gar nicht vorhanden. Wenn ihr mal Zeit habt, dann könnt ihr euch dazu in 1. Johannes 4, Vers 7 bis 21 durchlesen. da steht ein bisschen mehr drüber drin. Und für mich ist die Frage, okay, wo wird diese Liebe bei mir sichtbar und wo nicht? Wenn ich mir diese ganzen Dinge so anschaue, sehe ich doch einiges, wo Gott dann sehr unangenehmen Bibeltext über mich schreiben könnte. Aber durch seine Gnade gibt es einen anderen Blickwinkel. Jesus hat diese Schuld von diesen ganzen Sachen schon getragen. Und deswegen kann er ohne Furcht und Zuversicht meinen Weg mit ihm weitergehen. Und du darfst es auch. Das 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Es gibt für unsere ganzen Fehler, für unsere Untreue eine Vergebung, eine Versöhnung, weil Gott uns liebt und treu ist. Und deswegen möchte ich diesen Vers jetzt als letztes hinstellen. 2. Timotheus 2, Vers 13. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und weil Gott treu ist, gibt es bei Gott auch immer einen Raum zur Umkehr zu ihm zurück. Nicht so wie die Frau in Hosea, die einfach nur ihre Sachen wieder haben wollte, sondern wie der verlorene Sohn im Lukas, der sagt, Vater, ich habe gesündigt, und dem der treue Vater entgegenläuft, um ihn zu umarmen. Herr Jesus, danke, dass es bei dir Vergebung gibt, dass es bei dir Gnade gibt und dass du diese Schuld, die wir alle haben und die wir ständig wieder auf uns laden, schon auf dich genommen hast. Dass wir immer wieder zu dir zurückkommen können und dass du in deiner Liebe wartest. Und da danke dafür, dass du möchtest, dass wir nicht in diese ganzen Sünden, in diese negativen Sachen hängen bleiben, sondern dass du uns da rausziehen möchtest, dass wir ein heiliges Leben mit dir führen können, in Beziehung mit dir. Und danke, dass du genau dann, wann wir daran scheitern, wann wir untreu sind, wann wir nicht so sind, wie du das möchtest, dass du dann vergibst, dass du treu bist, weil du derjenige bist, der es ist und kein anderer. Danke dafür.